Werbung.
Es gibt ein altes Börsenzitat. An der Börse entscheidet nicht nur die Idee über den Erfolg eines Trades, sondern auch die Umsetzung. Und je länger ich mich mit Aktien und Börse beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Wahrheit darin steckt. Denn viele Anleger konzentrieren sich immer auf die Frage, welche Aktie kaufe ich? Aber mindestens genauso wichtig ist ja, wie wird dieser Trade eigentlich ausgeführt? Und da spielen Themen wie Spreads, Liquidität oder Slippage doch eine größere Rolle, als man das erstmal so denkt. Denn wer regelmäßig handelt, kann genau diese Faktoren zu einem echten Unterschied machen. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von TradeGate.direct interessant. Die Trading-App wurde speziell für aktive und erfahrene Trader entwickelt und ermöglicht den direkten Zugang zur TradeGate BSX. Das ist Europas liquideste Retail-Börse. Die Orders werden dabei direkt ausgeführt, ohne irgendwelche Umwege. Was mir dabei besonders gut gefällt, TradeGate kommt nicht aus dem Silicon Valley Startup-Umfeld, sondern direkt aus dem Börsenhandel mit sehr viel Erfahrung. Und hinter der Plattform steht die Berliner TradeGate AG mit über 30 Jahren Erfahrung am Kapitalmarkt. Dazu kommen einige Features, die gerade für aktive Trader spannend sind, wie Handelszeiten von 37 bis 22 Uhr, intelligente Ordertypen und detaillierte Performanceberichte, ein breites Angebot an handelbaren Wertpapieren und dauerhaft kostenfreies Trading. Ein Detail fand ich ebenfalls noch sehr interessant. In der App bekommt man automatisch ein separates Trading und ein Investmentdepot ohne zusätzliche Gebühren. Das hilft dabei, langfristige Investments von aktiven Trades sauber zu trennen. Wenn du aktiv handelst und Wert auf Kontrolle, Transparenz und direkten Marktzugang legst, dann schau dir das Ganze doch einfach mal selbst an. Unter TradeGate.direct kannst du dein Depot in wenigen Minuten eröffnen und direkt loslegen. Den Link findest du wie immer natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Werbung Ende.
Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel und wir begrüßen euch heute zu unserer Folge Nummer 64. Und heute ist es soweit, wie Günther Jauch und auch natürlich andere, haben wir hier einen großen Jahresrückblick 2020 und es ist ja doch viel passiert, also haben wir auch viel zu umrunden. Doch bevor wir damit beginnen, wie immer Philipp, die Frage, wie war deine Woche?
Ja. Die Arbeitswelt für mich ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es volle Kraft für MVI bis Ende des Jahres. Und wir wollen jetzt einmal ganz kurz spoilern. Nächste Woche sprechen wir in unserem, ja, das wird so ein kleiner Weihnachts-Q&A-Podcast. Also wenn du Fragen hast an Marcel, mich oder auch alles, was Modern Value Investing betrifft, schreib uns diese gern info@modernvalueinvesting.de. Schreib es uns in der Facebook-Gruppe oder natürlich auch ganz gern bei Instagram. Dazu werden wir nochmal analysieren. Wir haben ja ein Wikifolio, The Future Starts Now. Den Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Marcel, da haben wir letztes Jahr oder Anfang des Jahres unsere Top 5 für dieses Jahr mitgebracht und werden auch diese nochmal rückblickend einfach besprechen. Die Woche danach sprechen wir auch dann nochmal darüber, was sind unsere Aktienfavoriten, auch wieder jeweils 5 für das Jahr 2021. Marcel, wie war denn deine Woche bis jetzt?
Ja, meine Woche, die war ja doch trotzdem noch relativ stressig. Viel vom Umzug war noch hängen geblieben und deswegen freue ich mich
jetzt. Ja, wir wohnen ja jetzt nah aneinander.
Genau.
Jetzt. Wie lange hast du heute hergebraucht?
Ganze 5 Minuten. Ja, oder nicht mal ganz sogar. Also es war super. Jetzt kann ich mich rein ums Büro kümmern, um das, was hängen geblieben ist im ganzen Jahr und natürlich auch um MVI. Also können wir da voll loslegen.
Wir freuen uns drauf. Und jetzt, damit du noch mal ein bisschen entspannt wirst
was
und auch, gibt es jetzt was zu lachen. Albert Einstein sucht einen neuen Assistenten, fragt er den ersten Bewerber. Wie hoch ist ihr IQ? 175. Wow, dann können wir ja zusammen philosophieren. Fragt er den zweiten. Wie hoch ist ihr IQ? 120. Ja, super, dann können wir zusammen ins Theater. Fragt er den dritten. Wie hoch ist denn ihr IQ? Sagt dieser. 75. Mensch, und wie haben Sie dieses Jahr den Markt geschlagen?
So Jungs, was sind eigentlich eure Themen der Woche?
Kommen wir zum ersten Thema heute und das hat
es
mich
gibt doch keine Quartalszahlen heute.
Genau, ja, es hat mich trotzdem verwundert, dass wir dann doch einfach was ganz anderes haben und zwar ganz viele Übernahmen die Woche und da gab es doch gleich am Sonntag eine ja doch heftige Nachricht und zwar AstraZeneca möchte den Konkurrenten Alexion für satte 39 Milliarden Dollar, Philipp, übernehmen.
Unglaublich.
Ja, das ist natürlich ein großer Deal, ein Big Merger, würde der Herr Koch jetzt sagen. Und na klar, AstraZeneca möchte jetzt das Geschäft mit Medikamenten für seltene Erkrankungen weiter ausbauen und damit natürlich ein schon nachvollziehbarer Schritt. Und Das war aber auch nicht alles, denn es ging dann auch gleich weiter. Im Cannabis-Sektor gab es eine große Änderung, und zwar Aphria und der Cannabis-Anbieter Tilray möchten fusionieren und dann unter dem Namen Tilray weiterlaufen. Die Aktien sind beide gestiegen, ging es also auch recht stark nach oben. Das ist jetzt alles der weltgrößte Cannabis-Hersteller und Produzent, natürlich auch für Medikamente. Und ja, mal sehen, wie es da jetzt weitergeht. Zusammen haben sie einen Umsatz von knapp 700 Millionen US-Dollar, also wirklich nichts Kleines mehr, ja. Aber natürlich ist der Hype um Cannabis erstmal, naja, trotzdem eher so verschwommen, ja. Es ist nicht mehr ganz so wie 2018. Philipp, erinnerst du dich noch?
Ja, klar, jetzt im Moment retten wir die Welt durch grüne Aktien.
Genau, richtig, ja. Und nicht durch Cannabis, dann können wir das nicht alles schön rauchen.
Richtig, ja. Obwohl es ja auch grün ist.
Ist ja auch grün, ja, ist richtig. Kommt vielleicht wieder. Und dann gab es noch was, eine Übernahme, die Mein Depot betroffen hat. Und zwar hat Vista Equity die Bildungssoftware oder den Bildungssoftwarehersteller Pluralsight gekauft für 3,5 Milliarden US-Dollar und möchte dann das Unternehmen von der Börse nehmen. Schade für mich. Ich habe zwar jetzt den Anstieg mitgenommen, aber der Preis, den das Equity-Unternehmen zahlt, das ist jetzt nicht so hoch. Also es war ein ganz geringer Aufschlag. Ja. Ich habe die Aktie dann rausgeschmissen aus dem Depot.
Du noch mal jetzt anders, also anderweitig dich aufstellen im digitalen Bildungssektor mit deinem Depot?
Das weiß ich noch nicht genau, weil mir ist noch nicht bewusst, welche. Check ist immer noch teuer.
Dann to you, also wir haben ja auch einen Branchencheck dazu, kann man sich auch gerne nochmal anschauen. Link dazu gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes.
To you würde ich mir auch nochmal ansehen und naja, mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Rücksetzer, wo man dann recht günstig rein kann. Außerdem gab es noch eine Übernahme, die gar nicht so publik war. Ich habe sie eigentlich nur an wenigen Medien gelesen, und zwar Roblox möchte jetzt an die Börse gehen,
ja.
Hat den Börsengang ja von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben, ist ja eine clevere Angelegenheit, einfach jetzt den ganzen Hype zu umgehen. Airbnb ist ja auch sehr viel Geld entgangen, dadurch,
unglaublich,
dass die Aktien
was für,
so
wie viel Cash auch im Moment in diese Unternehmen läuft.
Ja, Wahnsinn, oder? Also richtiger Hype, da muss man ja aufpassen, die haben ja so viel Geld liegen lassen während des Börsengangs. Das hat Roblox jetzt clever gemacht und sie übernehmen Loom AI. Und das ist eben ein, ja, es ist ein doch spezielles Unternehmen, die Echtzeit-Gesichtsanimationstechnologie eben mitbringen für 3D-Avatare und eben auch Deep Learning, Computer Vision und eben auch noch andere Technologien mit reinbringen, so dass Roblox jetzt die Gaming-Plattform weiter ausbauen kann und hier noch Mehrwert für die Nutzer bieten könnte. Ja, Roblox, interessantes IPO. Ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ins Depot legen zu können. Wie siehst du das?
Ja, ich bin total raus immer, was dieses ganze Gaming-Zeug angeht.
Philipp, du musst mehr spielen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich mache so viel noch die ganze Woche immer. Und dann habe ich auch noch, ja, meine Verlobte möchte ja auch noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Ja, ich habe aber gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Electronic Arts zahlt jetzt eine Dividende. Oh. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Müsste man vielleicht nochmal gegenchecken. Diese Woche oder eigentlich heute in Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich auf einen Artikel gestoßen. Kennst du das Unternehmen StockX?
Nein, nie gehört, Philipp.
Ja, das ist eine Online-Börse und sie wird immer teurer. Und es ist eine Art eBay, also eine Börse für Sneaker, Handtaschen, Uhren und andere seltene Gegenstände. Man sammelte jetzt in einer aktuellen Finanzierungsrunde 275 Millionen US-Dollar ein bei einer Bewertung von 2,8 Milliarden US-Dollar. Und ich habe mir es angeschaut, ich habe mich auch angemeldet. Du kannst dann wirklich gucken, so ein Sneaker zum Beispiel von Adidas, Nike, wie der aktuelle Preis ist. Und dann kannst du sagen, kaufe ich? Und dann schicken die dir den zu. Und du siehst das richtig wie ein Aktienkurs. Rauf und runter gehen die aktuelle Bewertung. Es ist echt Wahnsinn, was es da gibt. Und ich habe mich mit meinem Bruder unterhalten, weil der kennt sich ein bisschen so in dieser Szene aus, auch so mit Marken wie zum Beispiel Supreme. Ja. Und da gibt es echt unglaubliche Summen, die Menschen bereit sind zu bezahlen für Schuhe, T-Shirts, Klamotten, Uhren.
Ja.
Und ich finde, es ist doch eine spannende Gelegenheit, auch mal vielleicht auch sein Depot zu diversifizieren, wenn man wirklich Sachanlagen haben möchte. Dieser Broker, also sie sind wirklich ein Broker, hat es geschafft, dieses Jahr seinen Umsatz um 75% auf 100 Millionen US-Dollar zu steigern. Und man hat hier einfach eine tolle Nische. Und das ist natürlich auch cool, wenn man dann so ein börsenwertartige, also du hast richtig Charts auch.
Ja, und wenn ich dir wirklich zugeschickt an die Sachen, weil die sind ja dann weg vom Markt.
Genau, und dann kannst du aber auch wieder sagen, du hast einen, zum Beispiel in deinem Portfolio. Und dann kriegst du auch wieder neue Angebote, wo man dann auch versucht, dir diese Dinge abzukaufen. Und dann hast du 2 Tage Zeit, die dann auch durch die gesamte Welt zu verschicken.
Okay, dann trage ich die Turnschuhe eine Woche, machen
das eigentlich. Nee, das solltest du vielleicht nicht machen, ja.
Und dann schicke ich sie wieder zurück. Nein, also klasse, finde ich interessant.
Ja, könntest du dir das vorstellen, persönlich auch in sowas mal zu investieren, in Sachwerte?
Ja, es ist ja so eine Beimischung. Und ich glaube, ja, ich habe auch Freunde, die sich mit Sneakers auskennen und da wahnsinnige Gelder auch ausgeben.
Du kannst dann auch dein Sneaker-Depot über diese Plattform tracken und sagen, jetzt will ich verkaufen und dann musst du es nur noch versenden.
Ja, und dann die teure Rolex kaufen oder was auch immer.
Ja, da gibt es auch eine PlayStation 5, gibt es dann auch.
Stimmt, ist ja aktuell auch eine Wertanlage.
Ja, es ist unglaublich, was es da so alles gibt. Ich finde es ziemlich cool, würde es auch toll finden, wenn so ein Unternehmen mal an die Börse kommen würde. Vielleicht ist es dann aber auch ein Übernahmekandidat von Amazon oder auch eBay.
Ja, kann durchaus sein, aber die Bewertung ist ja schon ordentlich. Wir haben ja 2,8 Milliarden, schon kein kleiner mehr.
Ja, das stimmt.
Ja,
das bei 100 Millionen US-Dollar Umsatz.
Ja, also auch hier schon eine hohe Bewertung zu erkennen. Eine hohe Bewertung gab es auch bei meinem nächsten Thema.
Mhm.
Wirklich, wir bleiben im Gaming-Sektor, Philipp. Oha. Muss da jetzt durch.
Okay, pass auf.
Und es gab einen heftigen Absturz bei CD Projekt Red. Und das ist ein polnisches Unternehmen, ein Gaming-Publisher, der ja ganz frisch auf den Markt jetzt zum Weihnachtsgeschäft Cyberpunk 2077 herausgebracht hat.
Davon habe ich schon gehört.
Oh ja.
Hatten wir ja auch schon in unserem Quick-Check
CD Projekt. Nicht schlecht, das stimmt, hast du recht. Und ja, die Erwartungen waren ja richtig hoch. Ja, man wusste so, boah, das wird das Spiel. 8 Jahre hat man hingefiebert auf dieses Spiel.
Wahnsinn.
Und deswegen natürlich hohe Erwartungen.
Mhm.
Und dann kam dieses Spiel heraus. Und dann gab es, Philipp, ein Problem.
Welches?
Es läuft oder nicht so rund und oder stürzt immer mal wieder ab bei den alten Konsolen. Also
das
bei
ist ja PS4. Wie ein aktueller VW ID3.
Ja, mit genau. Der Software. Ja, so ein wenig, ja. Man hat eben die älteren Konsolen, die laufen da nicht so richtig, also Xbox, die älteren und natürlich auch die PS4. Auf der PS5 sollte es wohl wieder gehen, ja. Da ist halt einfach höhere Grafik auf oder ist einfach schneller auch von den Prozessoren.
Okay.
Und am Rechner läuft das Spiel natürlich auch reibungslos, je nachdem, was man für einen Rechner hat, ja. Also wenn man keine Flöte vor sich stehen hat. Und das Problem ist natürlich, dass sich sowas bei den Gamern natürlich sehr schnell herumspricht. Nun
ja,
hat
das
man
glaube ich, ja.
Natürlich Angst auch vor Umsatzeinbrüchen, weil der ein oder andere seinen Kauf eben nicht tätigt oder wartet, bis vielleicht irgendwelche Uploads oder Updates das Spiel wieder flüssiger machen.
Mhm.
Und so ging es dann doch rasant, dass die Aktie ganz stark an den Boden ging und dann recht, ja, ich sag mal, bis 55 Euro abgestraft wurde, kam ja von knapp 90 sogar. Also gab es da richtig starke Abverkäufe und natürlich auch die Chance für jeden, der sagt langfristig, das Spiel ist super, das Unternehmen ist super, da steige ich ein. Also jetzt ist die Aktie schon wieder bei 70 Euro, aber dennoch recht günstig, wenn man den langfristigen Chart betrachtet. Und man muss ja eben auch sagen, dass das Spiel insgesamt ja trotzdem noch sehr, sehr stark bewertet ist.
Ja.
Viele sind begeistert, in meinem Freundeskreis sind ganz viele begeistert und wollen das Spiel weiter spielen. Ja, klar. Man muss sich natürlich dann auch entwickeln mit dem PS5, Umschichtungen. Und das wird schon noch spannend. Ganz interessant fand ich, die Umsatzerwartungen für 2020 schon, also für dieses Jahr, sind schon aufgrund des Spiels auch eigentlich fast nur, natürlich gab es noch ältere Spiele wie Witcher 3 und so, aber 2,85 Milliarden Euro Umsatz, das wäre dann ein KUV von, ja, nicht mal ganz 3. Das ist natürlich ein Gaming-Publisher super einfach, genau. 2019 war es noch der Umsatz von 520 Millionen Euro.
Ja.
Also wäre das schon ein richtig starker Anstieg. Beim Gewinn sieht man es noch deutlicher. 1,82 Euro waren es letztes Jahr und 17,35 sollen es dieses Jahr sein, wenn das Spiel ebenso einschlägt, wie das erwartet ist. Ist jetzt aber eben doch am Wanken. Man weiß es eben nicht. Und ja, ich bin auch gespannt, ob man eben jetzt das Ganze, den Drive, dann auch nächstes Jahr wieder hinbekommt, dass dann auch diejenigen, die ältere Konsolen haben, wie ich übrigens, mit einer PS4, wie altmodisch.
Und noch nicht mal FIFA bekommen zum Nikolaus.
Ja.
Mein Gott, Marcel, was ist da los?
Das stimmt, ja. Kommt vielleicht noch, ist ja bald Weihnachten.
Ah.
Ja, ich habe Hoffnung, siehst du.
Podcast-Hörer werden mehr wissen.
Aber wie viele eben dann doch dieses Spiel unterm Weihnachtsbaum haben, das wird sich eben zeigen. Und ja, vielleicht wollte man dann auch einfach zu früh an den Markt gehen mit dem Spiel.
Dass vielleicht
man
sagt, auch jetzt das Weihnachtsgeschäft mitnehmen,
ja,
oder?
Ja, unbedingt, ja, genau. Das war, glaube ich, das, obwohl man vielleicht wusste, dass da hier und da Probleme geben könnte. Ja, ist schwierig, aber was gut ist, dass die Gründer und auch der CEO von CD Projekt, der nach wie vor so einer ist wie der von Take-Two Interactive, der sagt, ein Spiel kommt nur dann auf den Markt, wenn ich es perfekt finde. Und das ist doch ein Qualitätsmerkmal, dass man als
langfristiger
Investor, ja, 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 vielleicht hat er jetzt so abgewogen und dachte sich so, naja, Naja, das Spiel selber ist ja perfekt, nahezu. Ja. Also was die Gamer sagen, ist ja positiv, ja. Aber damit kann ich dich jetzt nicht reizen, ne?
Nee, immer noch nicht. Ich würde wahrscheinlich eher mit einem ETF gehen oder
Tencent.
Oder Tencent, ja, genau. Ich hatte es schon ein paar Mal hier im Podcast angedeutet, dass ich davon ausgehe, dass Alphabet zerschlagen wird, dass es hier ein Bauernopfer geben wird. Und ja, jetzt reicht Texas auch noch eine Klage gegen Google ein. Und es ist der zweite Versuch, auch schon die Monopolmacht von Google zu zerschlagen. Neben der Dominanz als Suchmaschine geht es hier jetzt auch natürlich um den Werbemarkt. Und warum will Texas diesen Konzern zerschlagen? Weil man geht davon aus, dass Google und Facebook Preisabsprachen getroffen haben in der USA. Was bedeutet das? Also als Beweis dient, dass Facebook und Google, also Google ermöglicht es Facebook, ihren Werbekunden auch Werbung über das Partnernetzwerk von Google zu schalten. Und jetzt habe ich ein kleines Beispiel. Also zum Beispiel, du hast einen Blog für Bademode und monetarisierst diesen über Google. Und jetzt kann aber auch Facebook dort Werbeanzeigen schalten. Und das Interessante ist jetzt einfach auch hier, ja, Google bestreitet alles, betroffene Hunde bellen. Klar. Und Facebook kein Kommentar im Moment. Und hier wird jetzt auch entscheidend sein, wen Joe Biden, der nächste US-Präsident, als US-Bundesjustizminister einsetzen wird, weil die Demokraten wollen hier eigentlich auch ein Zeichen setzen. Und ich gehe weiterhin davon aus, dass nächstes Jahr wirklich Google wahrscheinlich zerschlagen wird. Wie siehst du das?
Ich glaube nach wie vor nicht daran. Kennst ja meine Meinung, aber
ich glaube, wenn man aber Preisabsprachen nachweisen kann, dann wird's haarig.
Es wird auch ohnehin dessen natürlich haarig, aber es wird natürlich auch schwierig, weil man das Ganze ja durchsetzen muss und man hat natürlich auch irgendwo noch Eigentumsrechte und die ja, Freiheit und natürlich auch die Abhängigkeit, dass der stationäre Handel ja auch profitiert von den beiden Unternehmen. Und insofern bin ich da eigentlich noch ja bei den Prognosen, dass es lange dauern wird, bis sowas durchschlagen wird.
Ja, damals mit Microsoft auch gesehen. Es hat ja Jahre gedauert und dann ist nichts passiert.
Ich glaube nicht, dass es so schnell kommen wird. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Als Alphabet-Aktionär und als Facebook-Aktionär kann ich mich da immer noch schön zurücklehnen und entspannen.
Ja, ja. Schauen wir mal, was passieren wird.
Genau. Entspannt ist es bei Simrise Anfang der Woche auch nicht gewesen. Am Wochenende kam die Nachricht hinein, dass Simrise ja ein Opfer ist von einer Cyberattacke. Und das war sogar eine ziemlich heftige. Man hat eben auch reagiert und sofort alle IT-Systeme sofort vom Netz genommen und hier sofort die Mitarbeiter belehrt, nicht die Rechner anzumachen, nicht einzulocken, erstmal Abstand zu wahren. Und das war eine sogenannte Ransomware-Attacke. Philipp, weißt du, was das ist?
Nee.
Ransomware. Das ist eine Form von Cyberkriminalität, indem man wichtige oder Viren reinschleust in das System, wichtige Daten verschlüsselt und diese erst wieder freigibt, wenn Simrise in dem Falle dann einfach ein gewisses
Geld bezahlt.
Einen gewissen Betrag bezahlt. Und das ist natürlich schon harte Erpressung, natürlich auch in höheren Regionen.
Ja, na klar.
Und die Polizei, die das Ganze natürlich auch mitverfolgt und da ja auch Spezialeinheiten dran hat, sagt halt nach wie vor, dass IT-Sicherheit eine relativ kleine Rolle spielt bei den ganzen Unternehmen, auch in Deutschland insbesondere. Und hier sieht man mal, wie wichtig es ist, eine wirklich gute Cybersecurity anzubieten oder auch zu implementieren in die eigenen Systeme. Und da kann es schon eigentlich recht einfach sein, wirklich pünktliche Updates zu machen, leichte Software auch auf den Geräten von Mitarbeitern, die sie mit zu Hause haben oder eben unterwegs haben. Und ich glaube, das Geschäftsmodell von Cybersecurity-Aktien ist nach wie vor gesichert.
Klar.
Und extrem hohes
CrowdStrike-Außendienstmitarbeiter standen wahrscheinlich jetzt Schlange bei Simrise.
Ja, hier, hallo, wir haben da mal noch ein Angebot.
Wir haben da einen Falken für Sie.
Genau. Ja, also schon eine harte Nummer. Simrise, der Aktie hat es jetzt nicht allzu schlimm getan, 2,5% Minus. Mein Gott, kann passieren, ist ja ein potenzieller DAX-Kandidat und wir haben auch eine schöne Analyse auf unserem Kanal.
Genau, und wir haben auch unseren Branchencheck zum Thema Cybersecurity. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Und ja, man sagt ja immer, if you're going to San Francisco, da gibt es ja dieses berühmte Lied.
Fängst du wieder an zu singen?
Nein, heute nicht.
Okay.
Und wir sind ja dadurch auch dann relativ nah am Silicon Valley und der Homeoffice-Trend auch in der USA, der macht das Silicon Valley leer. Tesla zieht nach Texas, Oracle zieht gleich mit, HP zieht in den Raum Houston, Palantir verschlägt es nach Denver und die CEOs von Palantir, also Alex Karp, Peter Thiel, der große bekannte Investor, und Elon Musk sprechen von einer zunehmenden Intoleranz und Monokultur im Silicon Valley und ziehen sich deswegen zurück. Und das, finde ich, ist doch eine ziemlich interessante Entwicklung. Und wir sehen auch das, was ja viele Unternehmen meistens haben, wenn sie immer größer und größer werden, IBM zum Beispiel, da wird es immer schwieriger, sich weiter und fortzuentwickeln. Und ich finde es verdammt gut, dass diese Unternehmen, weil sie wahrscheinlich auch weiterhin disruptiv sein wollen, sich jetzt aus dieser Bubble da zurückziehen und einfach woanders sich niederlassen. Amazon ist ja auch zum Beispiel nicht im Silicon Valley vertreten. Wo merkt man es aktuell besonders? Die Preise in Cupertino und in San Francisco für Mieten oder auch für Immobilien sind schon um 10-15% gefallen. Und ja, ich finde es gut, dass die Unternehmen hier, die aus diesen Strukturen jetzt rausbrechen wollen, sich immer weiterentwickeln wollen und nicht in alteingesessene Strukturen verfallen wollen. Wir haben natürlich auch noch den Google Campus da, den Facebook Campus, aber natürlich auch Apple sitzt auch im Silicon Valley. Wie findest du es denn, dass jetzt große Big-Tech-Unternehmen, auch wie Tesla und Oracle es ja auch einfach sind, oder auch Palantir, der Rising Star des Silicon Valleys, sich da jetzt zurückziehen?
Ja, ich kann das nachvollziehen, ganz einfach deswegen, weil man natürlich auch Kosten sparen kann. Man kann den Mitarbeitern das Leben erleichtern, indem
richtig,
man eben
ja, die Leben Kosten.
Willkommen zurück bei der Berliner Sportschau. Unser Thema heute, der Handballer Kretsche ist wieder aktiv.
Richtig gehört. Ich bin wieder aktiv und zwar für Spreequell aktiv.
Ach so.
Ja, habe ich immer dabei als Sportvorstand der Füchse Berlin. Da ist immer was los. Probier doch mal.
Ah, erfrischend fruchtig und ohne Zucker. Spreequell aktiv. Da werde ich direkt Fan.
Was Konsum ist, deutlich herunterfährt, wenn man eben rauskommt aus diesem.
Wahrscheinlich muss man dann auch weniger hohe Gehälter bezahlen, oder?
Ja, muss ja aber nicht zwangsläufig sein, ja, weil der Mitarbeiter jetzt mehr vom Geld hat. Insofern ist das auch nachvollziehbar und man muss ja auch sagen, man könnte hier einen Trend für die Zukunft ableiten. Und zwar, dass man aufgrund des Homeoffice vielleicht gar nicht mehr so sehr in diesen Ballungsgebieten leben und arbeiten muss, ja, sondern aufgrund Homeoffice auch natürlich mit einer guten Digitalisierung landesweit einfach aufs Land gehen kann. Und dass dann vielleicht auch hier Immobilienpreise, wie du schon angesprochen hast, deutlich zurückgefahren werden oder sinken in den,
ja, richtig,
ja, ich sag mal, signifikant wichtigen Gebieten, aber dann eben auch wieder auf dem Land steigen könnten. Also wenn man hier antizyklisch relativ vielleicht schnell mal rangeht und vielleicht Immobilien auf dem Land kauft, kann das auch für Deutschland früher oder später noch
eine gute Idee sein. Oder bei Hausbaufirmen, die Aktien Lennar zum Beispiel.
Genau, so ein leckeres Haus, schön am, ja, einfach irgendwo in der Pampa, hast du eine,
ja,
Ruhe.
Ja, also die anliegenden Staaten zahlen richtig Geld auch für Menschen, die sagen, sie wollen sich jetzt da ansiedeln.
Ja.
Also da gibt es Willkommensprämien, Bauvergünstigung, Steuervergünstigung. Das macht schon durchaus Sinn.
Was ich glaube aber auch, dass es noch einen Grund hat, wenn ich dich kurz unterbrechen,
ja,
darf.
Ja, klar, welchen?
Einfach diesen, dass die Regierung in Kalifornien dann doch manchmal so ein bisschen Gegenwind gibt, weil sie ja doch mal so ein bisschen voranschreiten und dass vielleicht die Firmen davor auch sagen, ja gut, dann gehe ich lieber weg, ehe ich hier irgendwelche gerichtlichen Risiken habe, die ich vielleicht gar nicht haben muss.
Unbedingt. Ja, das kann natürlich auch
ist
sein.
Ist ja Texas vielleicht viel leichter.
Wenn man sich einmal zurückziehen möchte, kann man das natürlich sehr gern tun bei uns auf Instagram oder auch bei uns in der Facebook-Gruppe. Link dazu gibt es natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Und jetzt erzählt mal, was sind eure Tops und Flops der Woche?
Mein Top der Woche ist die Plattform SkyTruth mit dieser, oder man geht hier mit Hightech gegen illegale Fischerei vor. 1990 lagen die Fischbestände noch zu 90% auf einem nachhaltigen Niveau. Marcel, im Jahr 2017 waren es nur noch 2/3.
Oh.
Und bis jetzt war es fast unmöglich, illegale Fischerei aufzuspüren. Doch das ändert sich jetzt. Die Global Fishing Watch ist ein Zusammenschluss von Google, Ocean, SkyTruth und diese drei überwachen jetzt die Meere mit Satellitentechnologie und künstlicher Intelligenz. Jährlich werden 179 Millionen Tonnen Fisch gefangen. 23-50% stammen aus illegalen Quellen und das finde ich ist enorm viel,
eine
oder?
Eine erschreckende Zahl, ja.
Wirklich. Der Wert beläuft sich auf ca. 36 Milliarden Dollar und ich gehe davon aus, wenn man jetzt anfängt, die illegale Fischerei zurückzufahren, dass wir hier eine steigende Nachfrage vielleicht nach Fischfarmen haben könnten. Und ich habe mir diesen Markt einfach heute nochmal angeschaut Und ich sehe hier eine enorme Chance, was die Bewertung einfach angeht. Ich habe mir angeschaut, Mowi, Salma, Leroy Seafood und Backerfrost und die KGVs für das Jahr 2022 sehen verdammt gut aus.
Ja.
Du hast Mowi mit 14,5, Salma auch mit 14,5, Backerfrost mit 15,75 und Leroy Seafood mit 9,83.
Wow.
Und ich werde mir diese Unternehmen doch jetzt mal noch genauer anschauen und vielleicht auch schon im nächsten Aktien-Podcast im Depotrückblick verkünden, dass ich hier eingestiegen bin. Weil ich gehe davon aus, dass wir nicht so zyklisch sind, wie man es doch gern auch manchmal denkt und wie es auch die Aktienkurse anscheinend bei diesen Unternehmen auch hier ein bisschen einpreisen. Aber ich könnte mir langfristig vorstellen, dass wir hier eine steigende Nachfrage erleben werden, was dann natürlich auch zu steigenden Preisen führt. Wie siehst du das denn?
Ja, richtig, genau. Das ist genau der Punkt, weil wenn der illegale Fischfang weggeht, dann ist natürlich auch der Markt kleiner. Bei mindestens gleichbleibender Nachfrage nach Fisch wird der Preis steigen.
Bis zu 50% stammen aus illegaler Fischerei. Das finde ich enorm viel.
Ja, richtig. Und dann ist natürlich auch hier eine große Preissteigerung möglich. Ja. Also der Aktie natürlich. Man muss jetzt nicht unbedingt den Fisch selber höherpreisig verkaufen. Man kann ihn sogar dahingehend sogar ein bisschen senken, wenn das wirklich einfach entgegenwirkt. Ja. Und klar, die Aktien, die du angesprochen hast, sind recht günstig bewertet. Das sieht man auch am Chart. Und man muss dazu auch erwähnen, dass sie natürlich auch gebeutelt sind von der aktuellen Corona-Krise, denn sie sind natürlich leidtragend da von denjenigen,
das
die
stimmt,
jetzt
ja.
gerade vom Mittelstand wieder zurückrutschen, so ein bisschen in, naja, in
ja,
den
oder
unteren
auch
Bereich.
Großabnehmer.
Und die Großabnehmer auch noch, die zuhaben.
Der Großhandel, ja.
Der Lockdown jetzt wird auch wieder einiges an Rückschlägen bereithalten. Und ja, wie auch, wie gesagt, der Mittelstand, ganz wichtig, der auch gerne mal ein Lachs isst, was er vorher nicht gegessen hat. Mal als rein ein simples Beispiel.
Oder eine Auster.
Oder mal eine Auster. Wird aber jetzt eben das vielleicht nicht mehr leisten können, einfach weil hier und da natürlich Wohlstand auf der Welt durch diese ganzen Lockdowns auch vernichtet wird.
Was sagst du? Haben wir hier eine Chance bei diesem Trend?
Ja, klar. Bewertung gut. Unternehmensaussichten sind gut, denn es ist immer noch, also
langfristig
ist ja
die Weltbevölkerung steigt. Wir werden einen steigenden Wohlstand auch wieder erleben, wenn diese Delle, die Corona in den langfristigen Aktienchart jetzt einfach macht,
genau,
auch
Lachs,
wieder überstanden ist.
Lachs ist ja nach wie vor ein Luxusgut am Ende und nach werden mehr natürlich auch Lachs essen. Natürlich müssen wir unsere Ernährung natürlich für die breite Weltbevölkerung öffnen und es ist ein guter Punkt, wenn das eben aus dem Meer kommt, wenn es dann eben noch den geregelten Anbau hat. Ja, ich sag mal, untermauert. Insofern
richtig.
Eigentlich eine schöne Geschichte.
Und ich finde es auch toll, dass auch Google zum Beispiel da auch wirklich mit seiner künstlichen Intelligenz da einfach mit dabei ist und sagt, Mensch, wir unterstützen auch solche Projekte, weil es ja immer heißt, die bösen Tech-Konzerne. Hier haben wir einfach auch mal ein positives Beispiel und ich finde das toll, dass wir auch so schon sind in der Welt, dass wir uns so weiterentwickeln, dass wir jetzt auch hier solche Themen einfach auch angehen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es sinnvoll wäre, wenn Mowi und die anderen genannten natürlich investieren und vielleicht auch einfach helfen, wenn Google hier ja mit beiträgt, dieses Ganze zu bekämpfen, ist es ja auch im Interesse der Fischfarming-Aktien.
Ja.
Apple, ja, lieber Philipp, Apple ist wieder mal ein Top der Woche für mich. Einfach deswegen, weil man hier mit deutlich höheren iPhone-Verkäufen rechnet. Und das gefällt mir als Aktionär natürlich sehr, sehr gut. Man möchte im ersten Halbjahr 2021 die Produktion um satte 30% anheben. Und das ist ja nach wie vor ein Zugpferd von Apple.
Klar.
Nicht nur die Dienstleistungen, sondern eben hier vor allem die Verkäufe des iPhones. Und ich habe es ja selber gemerkt, auch im Weihnachtsgeschäft, kein Apple 12 mehr vorrätig. Nichts, gar nichts. Ja. Und hier werden natürlich wieder Lücken reingekauft.
Was kostet das jetzt? 1.500 Euro?
Ja, das kleinste, das Mini, kostet 780 Euro. Das ist das Einstiegsmodell der 12er. Und dann geht es eben nach oben bis 1.600 Euro knapp.
Unglaublich.
Und die Leute bezahlen das halt auch. Die kaufen es auch, ob im Mitvertrag, ohne Vertrag, wie auch immer. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass man hier ja wieder das Niveau von 2019 steigern möchte von den iPhone-Verkäufen um plus 20%. Dazu sollen noch MacBook Pros, ja, die Produktion dessen zumindest angehoben werden, hochgefahren werden, weil auch hier mit mehr Nachfrage gerechnet wird. Und ja, die Aktie gegenüber in die Trendfortsetzung, sie ist ausgebrochen und
unglaublich.
Geht jetzt wieder neue Hochs an und nach wird sie sich hochkämpfen. Gefällt mir sehr gut. Im Aktienrückblick habe ich dazu auch noch etwas zu verkünden.
Ja, oh, du hast bestimmt aufgestockt. Aber wir spoilern natürlich nicht. Und ich kann jetzt nur sagen, ich komme jetzt direkt zu meinem Flop. Heute Nacht ist der Bitcoin um sagenhafte 10% nochmal gestiegen auf $22.000. Und seit Anfang der Woche, Marcel, legte dieser 22% zu. Und warum ist es mein Flop der Woche? Ich glaube, wir haben hier einen extremen Hype.
Schon
das,
wieder?
Ja. Ich kann hier nur sagen, Achtung, Achtung, dass man sich hier nicht die Finger verbrennt und hier immer mehr und mehr einsteigt. Weil ich persönlich, klar, die Anzahl der Bitcoins ist limitiert, sie ist begrenzt. Aber ich sehe keinen reellen Wert dahinter. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich würde persönlich nicht mein Geld nehmen und in Bitcoins investieren. Ich habe es natürlich auch bei Just Trade, bei unserem Werbepartner, auch gemacht. Indem ich natürlich auch mir mal eine kleine Position, ich glaube Ripple habe ich mir gekauft für 100 Euro. Aber ich würde jetzt nicht im großen Stil mir für 22.000 Dollar doch so ein Bitcoin kaufen. Wie siehst du das?
Ja, klar, man kann natürlich immer Anteile kaufen von Bitcoin und dann einfach wirklich kleinere Beträge, spielerisch als Beimischung, kann das ja erstmal nicht schlecht tun.
Würdest du es dir ins Depot legen?
Nein, habe ich auch nicht. Liegt ein bisschen daran, dass ich tatsächlich den Hype anfangs ja mitbekommen hatte und dann ging die ja so Richtung 18.000 und da haben viele Leute ihr Geld verloren, ganz klar. Und
ja, weil es ging ja beim letzten Mal, als wir bei 20.000 waren, relativ flott dann auch wieder runter.
Ja, eben, genau. Das war ja wirklich ein Zusammenbrechen
genau,
eines
und das
Hypes.
Ist, ja. Wir haben hier ein Investment, hinter diesem steht einfach nur der Glaube.
Aktuell schon, ja. Das kann man so sagen. Natürlich wird es jetzt leichter, mit Bitcoins zu handeln, weil auch immer mehr Plattformen es anbieten.
Ja, also auch natürlich Just Trade, Visa natürlich, ist auch mit
Visa,
dabei.
Genau, es gibt auch noch andere, die da den Zugang erleichtern. Und das gibt natürlich auch wieder einen Nachfrageschub, müssen wir einfach mitberechnen.
Aber es gibt ja noch nicht wirklich jemand, der es akzeptiert als Zahlungsmittel.
Doch, das gibt's schon. Ja, wenn du bei Lieferando bestellst, kannst du schon in Bitcoin bezahlen.
Ehrlich?
Habe ich gestern erst gesehen, ja. Ich habe bei Takeaway bestellt und tatsächlich gab es das schon mit Bitcoin bezahlen. Ja.
Unglaublich.
Also ich glaube, da gibt es sogar schon häufiger die Möglichkeit, wahrscheinlich auch ein Grund, warum man das nach und nach
vielleicht
bei den Techies
wir auch
natürlich
hier
sehen. Ja, kann sein. Aber natürlich hast du recht bei diesem Anstieg. Das ist viel zu viel auf kurze Zeit. Hier muss man aufpassen. Hier wird es auch wieder Gewinnmitnahmen geben, Rücksetzer geben. Und das haben wir auch schon öfter gesehen und wird auch hier wieder der Fall sein. Die Frage ist nur wieder, Mann, und ob man dabei ist oder nicht. Und wenn man jetzt einsteigt und vielleicht noch 40.000, hurra. Das Problem ist aber, Philipp, du weißt das hinterher, ob du zur rechten Zeit rausgegangen bist oder nicht.
Ja.
Und meistens ist es zu spät, wenn der Kurs wieder unten liegt.
Aber man kann natürlich auch Aktien kaufen. Es gibt doch, glaube ich, die Bitcoin Group in Deutschland.
Ja.
Zum Beispiel, wenn man an diesem ganzen Thema Bitcoin.
Ja, oder einfach PayPal oder alles andere, was mit Krypto auch
Square
arbeitet.
Square hat ja jetzt auch einen großen Anteil an Bitcoins einfach mal gekauft und sich in die Bilanz gelegt.
So schnell kann es gehen, ja. Zack, haben sie auch gleich eine Wertsteigerung erlebt.
Ja, unglaublich.
Mein Flop kommt, das muss ich gar nicht so weit gehen, eigentlich ein altes historisches Unternehmen, was erst kürzlich an die Börse gegangen ist, und zwar Hensoldt. Hensoldt, ein Rüstungskonzern, ein deutsches, bekommt einen neuen Ankerinvestor und dann eben auch schon mit Sperrminorität und zwar mit 25,1% ist der deutsche Staat eingestiegen und hat hier direkt für 450 Millionen Euro gekauft. Also ihr wisst jetzt, wo die Steuergelder sind, also wieder ein großer Batzen wurde investiert. Zuvor war KKR, ist ja bekannt als, schon ein Investor, der kauft, aufhübscht und wieder verkauft. Haben sie ja mit Hensoldt auch gemacht. Sie hatten vorher den größten Teil und haben das dann 2016 von Airbus abgekauft gehabt und eben 2020 an die Börse gebracht. Und zack, jetzt ist die Chance und jetzt verkauft man einen großen Anteil an den deutschen Staat, was für KKR sicherlich ein super Geschäft war, die jetzt ihren Anteil deutlich reduziert haben. Also sie sind noch mit dabei, aber eben nicht mehr so hoch. Und warum hat das der Bund gemacht, Philipp? Ganz klar, wir haben hier eine kritische Infrastruktur, wenn man so möchte. Oder
Schlüsseltechnologie vielleicht?
Genau, eine Schlüsseltechnologie, die eben für den deutschen Staat natürlich relevant ist. Ein Zitat, die Gewährleistung der sicherheits- und verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien ist von besonderem nationalen Interesse. Und jetzt fragt sich der eine oder andere vielleicht, was macht denn Hensoldt eigentlich? Ja, sie sind spezialisiert auf Sensorik und Verschlüsselungstechnologie und ganz konkret heißt es, dass sie auch bei Radarsystemen für Eurofighter dabei sind.
Aber die fliegen ja nicht.
Ja, eben Hightech-Kameras für die Tornado-Flieger.
Die fliegen auch nicht.
Und auch für diverse Panzer gibt es
die
hier Technik.
Noch.
Ja, der Kaufpreis, Philipp, ein Drittel über Marktwert.
Also für KKR hat es sich schon gelohnt.
Für KKR hat es sich gelohnt, für den Deutschen Bund wird sich zeigen. Natürlich möchte man damit verhindern, dass irgendwelche ausländischen Investoren Hensoldt übernehmen und dann eben die Technologie ins Ausland wendet. Das ist nachvollziehbar.
Siehe KUKA.
Ja, ist nachvollziehbar, aber deswegen nicht die Aufgabe eines Staates in jedes Unternehmen.
Ja, diese Rosinenpickerei. Ne?
Naja,
bei BioNTech sind wir nicht mit dabei, aber bei CureVac.
Ja, und bei Rheinmetall sagt man so, oh nein, doch nicht, jetzt nochmal erhöhen.
Nicht.
Also das Problem ist ja hier, dass wieder mal die Idee dahinter gut ist, ja, aber die Umsetzung schlecht, weil es ist ja kein Maß oder kein Mittel zu sagen, ich investiere jetzt in die deutsche Firma und die, nur weil ein ausländischer Investor da irgendwas machen könnte.
Wäre ja eigentlich schön, das über einen Staatsfonds zu regulieren, oder?
Ja, wenn, dann könnte man es ja darüber machen und dann aber gleicher verteilen und vor allem nicht mit 25,1%. Ist das nötig?
Da sind wir schon alle jetzt mit investiert mit unseren Steuergeldern.
Hurra.
Bevor es jetzt gleich losgeht mit unserem Jahresrückblick, gibt es jetzt noch einen kurzen Werbespot. Das Arbeitsleben geht ja langsam wieder los und die Freizeit, um zum Beispiel Bücher zu lesen, wird weniger. Hier bietet unser heutiger Werbepartner Blinkist eine starke Lösung.
Mit Blinkist erhältst du die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus deinem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du erhältst Zugriff auf neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung.
Außerdem erfährst du wertvolle Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und deinen Beruf. Natürlich gibt es Blinkist auf Deutsch und Englisch. Wenn du Interesse hast, Zeit zu sparen, dann erhältst du unter blinkist.de/mvi 25% auf das Jahresabo von Blinkist Premium. Marcel, wo nutzt du eigentlich Blinkist?
Blinkist nutze ich auf dem Weg zur Arbeit und beim Joggen.
Was ist eigentlich deine Lieblingskategorie?
Natürlich Börse und Geld.
Und dein Lieblingstitel?
Die Kunst, über Geld nachzudenken, vom legendären André Costolani.
Wusstest du, jeden Monat kommen ca. 40-15-minütige Blinks hinzu? Wenn dir die 15 Minuten nicht reichen, kannst du auch tiefer in das Thema einsteigen und das Hörbuch in voller Länge bei Blinkist anhören. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts auf blinkist.de/mvi gibt es 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig 7 Tage lang kostenlos testen.
Nochmal der Link: blinkist.de, blinkist.de/mvi. Kommen wir zum Thema der Woche und das ist ja unser persönlicher Jahresrückblick und es ist ja doch sehr, sehr viel passiert in diesem Jahr und ich glaube, Philipp, vor einem Jahr konnten wir nicht mit so einem turbulenten Jahr rechnen, oder?
Auf gar keinen Fall.
Also hätten wir überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, was. Also wir hatten natürlich unsere Themen, die wir ja besprochen hatten in der Folge 14. Also wer da möchte, kann auch gerne mal reinhören. Da hat man mal so einen schönen Vergleich, wie die Sicht vor den ganzen Dingen des Jahres war und eben jetzt, wie es jetzt aus der heutigen Sicht ist. Fand ich doch ganz interessant. Ich habe mal reingehört.
Ja, ich auch.
Und doch interessant, welche Themen uns dann eigentlich für 2020 wichtig vorkamen. Zu dem Zeitpunkt war Corona ja noch gar nicht wirklich richtig aktuell. Klar, in Asien hat man schon davon gehört, aber ob das jetzt wirklich rüberschwappt und so einen Einfluss hat auf alles, damit konnte man ja nicht rechnen. Wir hatten ja eher so Themen im Fokus wie die US-Wahl, ja, wie wird die ausgehen, dann das Pariser Klimaabkommen, auch ein wichtiger Punkt, den wir doch…
Ja, der Green Deal, der dann auch mit Ursula von der Leyen gekommen ist.
Genau, aber das war ja erstmal so unsere Idee, dass das den Markt bewegen wird. Auch ob der Handelsstreit entweder sich weiter verschlimmert oder ob der vielleicht sogar jetzt vor der US-Wahl von Trump quasi wieder beseitigt wird oder zumindest verringert wird. Und ob das vielleicht sogar eine Ausweitung für Europa in sich hatte, das hat mir ebenfalls in Aussicht gestellt.
Wirecard haben wir ja auch sogar
gar nicht auf den Schirm gehabt.
Wir haben es ziemlich hochgehoben, weil wir haben es ja in unserem The Future Starts Now Wikifolio auch noch mit reingewählt, weil wir gesagt haben, Wirecard wird das deutsche Unternehmen im Jahr 2020, wurde es dann ja auch.
Ja, das thematisch definitiv, da kommen wir später auch nochmal drauf kurz. IPOs hatten wir ja auch auf dem Schirm, dass die eben anstehen werden. Die beiden genannten aus dem Podcast sind auch eingetreten und wir hatten auch als Trend hingegeben, was uns 2020 erwartet, dass die Digitalisierung vorangetrieben wird.
Und das ist sie.
Und tatsächlich können wir auch dazu nachher gleich noch Positives erwähnen.
Genau, ja. Aber das bestimmende Thema, ich war ja im Februar noch in New York und 2 Wochen später ging es dann auf einmal los mit Corona und das hat natürlich alles in die Knie gezwungen. Die Wirtschaft, die Menschen, aber natürlich auch leider auch sehr, sehr viele Tote, sehr, sehr viele Kranke auch mit hervorgebracht. Und die Aktienmärkte hat es nach unten gezogen, ob es robuste, solide Unternehmen waren, ob es High-Growth-Unternehmen waren. Es ging alles mehrere Tage in die Knie. Und ich weiß noch, ich habe immer in mein Depot geschaut und habe immer gesehen, -3%, am nächsten Tag wieder -2%. Und dann habe ich mir so ausgerechnet, Mensch, naja, so 10 Tage kannst du das noch mitmachen. Dann sind alle Gewinne aufgefressen und du hattest es ja auch, oder? Nach mehreren Jahren waren fast alle Gewinne weg.
Ja, zumindest bei vielen. Bei den meisten Unternehmen war dann doch ein dickes Minus zu sehen.
Ja.
Und das ging ja auch mal deutlich 5-6% runter am Tag. Ja,
richtig.
Das war ja gar keine Seltenheit. Das war auch etwas, was viele noch gar nicht erlebt hatten an der Börse. Manche sind ja auch nicht so lange dabei und plötzlich kam so ein Einsturz. Ja. Viele haben auch deswegen erst den Einstieg in die Börse gefunden.
Richtig.
Muss man auch zu erwähnen. Also für die war es ja sogar positiv, also
ja,
was das zumindest betrifft. Und naja, man hatte den Lockdown kollektiv nahezu überall auf der, also
Klopapier
vielen Ländern.
War weg.
Klopapier war alle. Also auch das gehört zu einem Jahresrückblick 2020. Und ja, Stay at Home war so das Motto. Und wenn es rausging, dann bloß locker im Jogger, um Sport zu machen.
Ja.
Ansonsten also, war es doch eine recht knifflige Geschichte.
Ich kann es ja kurz mal auch aus meinem beruflichen Alltag eigentlich sonst erklären oder erzählen. Ich fliege oder ich bin ja letztes Jahr fast jeden Tag vom Montag bis Freitag geflogen.
Kann ich bestätigen.
Und dieses Jahr, ich weiß nicht, unter 20 Flüge.
Ja, neuer Rekord.
Unglaublich, ja. Es ist auch total erschreckend. Gabor Steingart, seinen Podcast, wenn man da mal reinhört, der Lufthansa-CEO Carsten Spohr war ja auch da. Die fliegen ja teilweise mit 10% Auslastung.
Ja.
Also nach 3 Rekordjahren.
Und rechnen mit nächstem Jahr bei 50% und
das
können,
glaube ich, noch nicht.
Und
so
haben jetzt ja so die Kosten gesenkt, dass man ja wirklich mit 50% Auslastung zumindest die Kosten decken kann. Also macht keinen Gewinn, aber man hat dann zumindest nicht den Cashburn, den man jetzt aktuell hat.
Jetzt hat man 1 Million alle 2 Stunden.
Ja.
Wahnsinn.
Genau.
Glaubst du daran, dass die Lufthansa nächstes Jahr 50% Auslastung schaffen wird?
Es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie der Impfstoff ausgerollt wird oder die Impfstoffe, sind ja mehrere. Denn das war ja auch dann das große Thema. Ja, das war ein Wettrennen. Wer hat zuerst den Impfstoff? Wer kann ihn liefern? Und natürlich hatten wir im Sommer auch Zeit. Also auch die Bundesregierung hätte
richtig
Zeit gehabt. Stattdessen gab es eine Sommerpause. Also man hat sich dann nicht wirklich auf die richtigen Themen konzentriert, obwohl man ja dann doch auf eine zweite Welle, oder man wusste, dass eine kommen wird.
Ja.
Und hat eigentlich den Sommer, und das ist mein größtes Fragezeichen, Philipp, wenn du ein Unternehmen leiten würdest oder wenn du Kanzler wärst oder was auch immer.
Oha,
auf jeden Fall, Verantwortung trägst.
Ja.
Und dann aber, ja, ich sag mal, wirklich einmal in einem Jahrhundert eine ganz, ganz spezielle Situation, wo du einfach wirklich gefragt bist, du brauchst eine Lösung. Würdest du in Urlaub fahren im Sommer?
Nein.
Nein, oder? Jeder, von jedem, der irgendwo Verantwortung trägt, müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass er eben nicht in den Sommerurlaub geht, sondern daran arbeitet, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt haben wir dann einfach planlos, sind wir jetzt in diesen Herbst gegangen, und um jetzt wieder in den Lockdown zu gehen. Und das ist das, was mich wirklich ärgert.
Ja.
Aber es ist zumindest dann so gekommen, dass wir dann tatsächlich die Impfstoffe gefunden hatten oder auch veröffentlicht wurden, vorgestellt wurden.
Und das auch aus Deutschland. Und das finde ich hervorragend.
Das
ist echt toll. Also wir sind ja sonst eigentlich immer überall ins Hintertürchen geraten. Selbst bei unserer starken Automobilindustrie. Tesla ist ja fast genau, ist ja, also wenn man alle Marktkapitalisierungen von Autobauern auf der Welt zusammennimmt, macht Tesla aktuell 1/3 der Börsenbewertung aller Autobauer der Welt. Mich würde mal interessieren, Marcel, bei Corona, was sagst du denn? Hast du irgendwann kalte Füße bekommen?
Ja, was heißt kalte Füße? Natürlich sieht es immer gefährlich aus, wenn der Aktienmarkt runterrauscht. Und gerade bei solchen Schritten wie Tagesverluste von bis zu 7-8%, das ist natürlich nichts, was man jetzt, ich sag mal, ganz kalt, ja, einfach mit hinnimmt. Ja, das,
richtig.
Also auch mit unserer jetzt ja 8 Jahre Börsenerfahrung ist es ja doch so, dass man das in dieser Art und Weise nur zum Brexit erlebt hat. Und ich sag mal, in der Zeit, wo der Handelsstreit losging, waren es halt auch so 3-4%, aber eben solche Kracher wie 7-8 bis teilweise ja 10%, wo ja Einzelaktien sogar mit 20% im Minus waren zeitweise. Das sind ja Sachen, die kennt man ja so auch erstmal nicht. Und wenn dann noch so fundamental, so greifbar ein Lockdown da ist, dann, wo man schon richtig sieht, dass das Ganze natürlich einfach stillsteht und hier nichts mehr passiert, das gibt einem schon zu denken.
Ja, die Lufthansa ist für mich auch so ein Beispiel. Man hat ja gedacht, die können vor Kraft, die strotzen ja nur so vor Kraft. Oder auch andere amerikanische Airlines, wenn man sich das mal angehört hat, die Investor-Calls von zum Beispiel Delta Airlines, ich glaube, die waren das, die haben ja gesagt, wir werden nie wieder Verluste einfliegen, wir haben alles so, wir kaufen jetzt nur noch massivste Aktien zurück, erhöhen nach und nach die Dividenden. Und ich glaube, Dividendeninvestoren hat es teilweise schon stark auf dem falschen Fuß erwischt. Und das ist natürlich auch nochmal, man kann da auch gerne nochmal reinhören bei unserem Podcast, wo wir die Dividendenstrategie einfach nochmal besprechen, welche Chancen und Risiken wir doch hier sehen. Als junger Investor kann ich immer nur wieder sagen, Ich persönlich würde niemals den Fokus auf Dividenden legen, weil die kommen von ganz alleine. Das ist ein schleichender Prozess in einem Unternehmen, weil man darf eins nicht vergessen, Dividenden sind Unternehmenswerte, also Gewinne von Unternehmen, wo das Unternehmen nicht mehr weiß, was sie damit machen sollen mit dem Gewinn, sondern sie schütten ihn einfach aus. Und jedes Unternehmen kommt irgendwann an diesen Punkt, wenn es in der Entwicklung einfach in der Kurve ganz oben ist, wo man dann anfängt, vom Wachstum her, das Wachstum ist rückläufig, man fängt jetzt an, Dividenden auszuschütten. Und hier hat es doch einige sehr, sehr kalt erwischt. Ich denke, man hat auch ganz faszinierend, fand ich, diese Transformation, wo man dann gesehen hat, aus zyklischen Werten wurde das Geld massivst rausgezogen. Also Automobil oder auch Kunststoffbranche, die ganzen Zulieferer. Dann natürlich hast du auch die Öl-, Luftfahrtbranche,
Tourismus, komplett.
Tourismus, alles das Geld raus. Und dann ging es auf einmal in diese Stay-at-Home-Stocks. Ne? Du hast Domino's Pizza zum Beispiel. Klar, wir bestellen fast jedes Mal, wenn wir den Podcast machen, bei Domino's Pizza. Aber du hast einfach auch so viel diese ganzen Tech-Werte, die dann gelaufen sind, wo sie wirklich mega gelaufen sind.
Genau, der Markt hat das relativ schnell dann erkannt, dass man hier auch Gewinner findet. Und das ging dann doch relativ flink, dass man hier auch wirklich diese V-Erholung hatte. Und deswegen habe ich mich auch immer daran gestört, dass man eben sagte, nein, es wird keine V-Bewegung geben oder Erholung geben. Und das ist ja eigentlich falsch. Es gibt Unternehmen, die diese
V... In einigen Branchen gibt es eine V-Erholung.
Genau, es gab einige Branchen, einige Unternehmen, die diese V-Erholung hatten und haben. Und es gibt andere, die natürlich ihre Ls haben, ganz einfach deswegen, weil sie natürlich jetzt disruptiert werden oder einfach wirklich große Probleme haben, wie zum Beispiel eine Lufthansa oder eben auch die Fluggesellschaften, auch nach wie vor die Ölgesellschaften, die jetzt immer noch nicht bei den Ständen sind, wo sie eben vor der Krise waren.
Ja.
Und dementsprechend,
aber einige haben auch sehr profitiert. Zoom, Peloton, also auch unterschiedlichste Branchen. Das müssen natürlich nicht immer nur Tech-Konzerne gewesen sein.
Ja, vor allem Tech ist ja auch nicht Tech. Das gefällt mir eben auch nicht immer so. Ne? Dieses Tech als eins zu sehen, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Zoom im Depot habe oder eine Peloton.
Richtig.
Denn das sind einfach himmelweite Unterschiede.
Dabei. Wir sagen deswegen ja auch immer, wenn du dir ein Unternehmen anschaust, betrachte einfach mal die Segmente, wo man tätig ist. Facebook ist zum Beispiel riesengroß im Werbemarkt, hat aber mit dem Tech, was zum Beispiel Microsoft anbietet, nicht viel zu tun oder auch was eine Netflix macht. Also man kann eine Netflix und ein Facebook gar nicht miteinander vergleichen, aber sie werden ja trotzdem immer in einen Topf geschmissen.
Ja.
Und das finde ich doch persönlich sehr traurig und schade. Aber wir haben natürlich auch, du hast es gerade schon angesprochen, die Digitalisierung. Wir haben einen Sprung gemacht von circa 10 Jahren im Bereich der Digitalisierung. Und wenn ich das auch so sehe, auch bei mir in der Branche beruflich, wir machen viel mehr mit Microsoft Teams, arbeiten viel mehr mit Videos und haben auch verschiedene Tools bei meinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen, die so vor 2-3 Jahren, da hat noch gar keiner dran gedacht.
Ja, na klar.
Das gefällt mir doch wirklich sehr, sehr gut. Also die Digitalisierung schafft Chancen, birgt nicht nur Risiken auch für Menschen.
Ja, absolut, genau. Man muss auch das Positive sehen und das ist eben tatsächlich dieser Trend. Und der wird sich auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich weiterentwickeln.
Das auf jeden Fall.
Genau. Ein großes Thema, was es eben auch gab, das war, wie wir es schon angesprochen hatten, Wirecard.
Ja, wir haben, einige Leute haben große Verluste erlitten, aber dass auch diese, wenn man dann verkauft hat, das birgt natürlich auch Chancen, weil der Freistellungsauftrag kann optimal genutzt werden. Und das bietet jetzt auch unser Werbepartner der heutigen Folge Just Trade an. Ab sofort können Kunden von Just Trade einen Freistellungsauftrag einrichten. Diesen kann man noch einrichten oder sich ein Depot eröffnen bis zum 27.12.2020 und der für 2020 hinterlegte Freibetrag wird dann auch rückwirkend für das gesamte Jahr berücksichtigt. Marcel, erzähl mal ganz kurz, wie lief denn bei dir die Depoteröffnung?
Ja, das war super einfach. Das hat 10 Minuten gedauert und war natürlich rein digital. Ja,
richtig.
Also ein paar Klicks auf der App. Und eine Videolegitimation und fertig war's.
Darf ich ganz kurz eine Anekdote erzählen? Ich habe ja meiner Mutter jetzt einen ETF-Sparplan eingerichtet bei einer Bank. Sie wollte das jetzt nicht nur per Web und App haben, was ich dann auch verstehen kann. Aber es hat dann doch fast 14 Tage gedauert, bis sämtliche Unterlagen da waren.
Wow, Digitalisierung.
Ja, und wichtig ist, sie hat jetzt einen ETF-Sparplan und das ist auch gut so. Was ich auch bei Just Trade richtig toll finde, wir haben 0 Euro pro Trade dauerhaft auf alle Produkte. Dazu gibt es keine versteckten Kosten, keine Fremdkostenpauschalen, keine Handelsplatzentgelte und keine Börsengebühren. Es gibt über 500.000 Wertpapiere, Aktien, ETFs, ETCs und jetzt auch noch 5 Kryptowerte. Ich habe im letzten Depotrückblick auch davon schon gesprochen. wie meine Erfahrungen waren, wo ich Kryptowährungen gekauft habe. Das geht ja von Montag bis Sonntag rund um die Uhr.
Genau. Und gehandelt werden kann ja über Lang und Schwarz und Quartrix.
Ja, und das Schöne ist auch hier, finde ich, man sieht gleich immer diesen Spread-Vergleich. Ja. Also das ist richtig klasse. Außerbörslich gibt es natürlich auch noch vier weitere große Emittenten. Citi, Société Générale, UBS und Vontobel. Dazu kannst du auch noch von 8 ETF-Anbietern die ETFs kaufen, über 1.100. Diese sind Amundi, DWS, iShares, Luxor, VanEck, Vanguard und natürlich auch UBS und jetzt auch ganz neu WisdomTree. Das Ganze, und das gefällt mir richtig gut, Marcel, es gibt das nicht nur als App, sondern auch im
Webbereich. Und das ist ja für mich ganz wichtig, weil ich das einfach für mein Resümee immer wieder benutzen möchte.
Ich mag das auch viel mehr. So am PC und das einfach noch zu sehen. Das ist immer so ein bisschen oldschool.
Unterwegs geht es ja trotzdem noch relativ schnell mit der App. Ja. Das ist schon wirklich ein Riesenvorteil.
Der Login funktioniert jetzt auch beim iPhone über Face ID.
Sehr gut.
Also ist auch super, musst nicht immer nur warten. Du kannst entscheiden, möchtest du das mit der SMS-TAN haben oder nicht. Und die Handelszeiten sind echt lang. Also wenn du morgens um 7 Uhr aufstehst, kannst du 7.30 Uhr schon handeln oder auch noch abends bis 23 Uhr auch nochmal Aktien kaufen und verkaufen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch mit der Einlagensicherung, mit der gesetzlichen und der freiwilligen dank der Kontoführung bei der deutschen Privatbank Sutobank. Des Weiteren wird die Abgeltungssteuer voll berücksichtigt.
Wichtiger Punkt, weil es ja ganz viele auch nicht machen und das verleitet doch, dass man unterbewusst und vielleicht auch unfreiwillig Steuern hinterzieht. Und das sollte nicht der Fall sein. Ja. Deswegen immer darauf achten, dass die mit abgegolten wird.
Selbst wenn man auch mal kleinere Werte handeln möchte, die nicht so liquide sind, kann man auch verschiedene Order-Typen setzen, wie zum Beispiel Limit Order, Stop Loss, One Cancels the Other. Also das gefällt mir doch sehr gut. Wir beide sind bei Just Trade, sind begeisterte Kunden und das ist auch der einzige Grund, warum wir Just Trade als Werbepartner haben. Wir würden für nichts Werbung hier in diesem Podcast machen, wenn wir nicht davon überzeugt sind. Wenn auch du jetzt sagst, Mensch, ich möchte noch ein Just Trade Depot vor Weihnachten eröffnen oder während der Weihnachtszeit und dazu auch noch den Freistellungsauftrag nutzen, dann kannst du natürlich sehr gern unseren Link in der Infobox nutzen. Und Marcel, du wirst deinen Freisteller natürlich auch extremst nutzen dieses Jahr, weil wir kommen jetzt zum Thema, was uns auch kalt erwischt hat. Und Jan Marschalek, wenn du diesen Podcast schaust, melde dich doch gerne mal bei uns. Wir haben noch ein paar Fragen.
Ein anonymes Interview,
ja. Tüte über den Kopf und dann geht's auch schon los.
Genau. Hey Jan.
Was Jan. War da los? Wir waren letztes Jahr noch auf der Hauptversammlung.
Ja, das stimmt. Wir haben den Herrn Braun gesehen, ja, den jetzt nur die anderen Knastis vor sich haben.
Und wir waren fasziniert, oder?
Eigentlich waren wir, wir waren schon sehr überzeugt und waren wir auch nicht die Einzigen, muss man ja dazu sagen. Wir hatten ja wirklich ein Geschäftsmodell, was offenbar funktionierte. Die Zahlen waren ja da.
Was gewachsen ist.
Es ist ja gewachsen wie Bolle. Es war natürlich ein super deutscher Rising Star, wo man sagen musste, wow, Chapeau, was hier aus dem Hut gezaubert. Der DAX-Aufnahme hat man ja
Tech-Konzern aus Deutschland nach der alte ehrwürdigen SAP.
Und natürlich eine Fintech, die ja auch läuft. Also es ist ja auch ein Trend, der nachhaltig weiter wachsen wird. Und dann natürlich diese Überraschung, dass man im Juni dann tatsächlich keine, attestierten Zahlen vorlegen konnte. Und ja, das war morgens, also ich kann mich erinnern.
Ich stand an der Tankstelle.
Ja, und ich stand schon auf Arbeit und dachte mir so, na, das gibt's doch nicht. Wann ist sie jetzt endlich soweit? Wann bringt er denn hier jetzt die
Richtig,
Zahlen?
Richtig, ja, die Pressekonferenz war für 9 Uhr anberaumt.
Dann war die auch weg, war Wahnsinn. Auch nicht, wurde auch nicht gemacht, wurde verlegt. Ich glaube, auf eine spätere Stunde war das. Und der Aktienkurs in den Keller gerauscht, in den Keller einfach weiter. Ja. Man hat das direkt gespürt, das tat auch weh.
Ja.
Und am Ende des Tages oder am Ende der Geschichte stand ein insolventes Unternehmen vor uns mit Wirecard, unsere Position im Depot. Das ist halt, gehört auch zu den Risiken eines Privatanlegers, dass das passieren kann.
Richtig.
Und dessen muss man sich bewusst sein.
Oder wenn man das Risiko minimieren will, wie wir es auch immer sagen, wir starten mit einem Basisinvestment, mit einem MSCI World zum Beispiel, da hast du 1.800 Unternehmen, da treibt Wirecard nicht den Kurs nach unten oder auch nach oben.
Aber also, das muss ja nicht mal sein, man kann ja auch einfach sein Depot breiter streuen. Und insofern war es bei mir nicht mal 3% Depotanteil. Ja. Die waren innerhalb von 3 Tagen war dieses Minus auch rausgearbeitet, weil der Markt ja insgesamt sich wieder erholte. Und das ist eben ein wichtiges Learning für alle diejenigen, die Wirecard übergewichtet hatten, dass man hier doch immer wieder eine gewisse Range hat.
Ja, viele haben dann ja auch nachgekauft. Ne? Wir waren ja, ich glaube, so bei 100, nee, wir waren bei
40, 100, dann, also von 100 war es vor der.
Wir waren so bei 100 die ganze Zeit.
Dann ging es runter auf 40, 30.
Wahnsinn. Und da ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn man, wir haben es ja gerade auch gesagt, bei Just Trade hast du ja auch verschiedene Order-Typen, die du machen kannst. Wenn du zum Beispiel eine Stop-Loss setzt, jetzt nehmen wir mal an, Wirecard, und du sagst, ich setze mal bei 95 Euro, damit ich noch rauskomme, setze ich jetzt hier einen Stop-Loss, dann bedeutet das nicht, dass du zu 95 Euro aus diesem, ja, einfach rauskommst. Der Kurs wurde dann ja erstmal gebildet nach unten und man hat erstmal geschaut, es ist ja immer Angebot und Nachfrage, und dann wurde geschaut, wo ist denn hier der nächste Käufer? Und der war halt erst bei 40 Euro.
Ja.
Und dann löst auch so ein Stop-Loss auch erst bei 40 Euro aus, also nicht bei 95 dann zum Beispiel. Da haben auch, glaube ich, einige sich noch verkalkuliert.
War aber im Nachhinein, wäre das ja ein guter Deal gewesen mit 40 Euro raus, denn die Aktie stürzte mit der Insolvenzanmeldung noch weiter in die Knie und
wir
es
sind jetzt
runter.
Im Penny-Stock, oder?
Ja, richtig, bei, ich weiß nicht, 50 Cent, ich beobachte es nicht mehr.
Ich guck mal.
Ist auch nicht nötig, weil man ja hier einfach wirklich ein kaputtes Unternehmen hat, was einfach auch, ja, eigentlich gar keine Beachtung mehr auf dem Aktienmarkt haben sollte. 44 Cent, also da kann man sich ja nicht mal mehr ein Eis kaufen. Sollte man also, für diejenigen, die jetzt immer noch investiert sind, ja, lasst es als Gedenken drin, was soll's, ne? Es ist die Ordergebühr im Zweifel nicht wert oder ihr seid halt bei Just Trade.
Ja.
Ja, gut, haben wir auch was gelernt. Lassen wir das Thema Wirecard.
Würdest du heutzutage nochmal in Unternehmen investieren, wo es schon so kritische Berichte, und die gab es ja auch wirklich, wir haben uns ja einfach, und das muss man auch sagen, das war unsere eigene Schuld, wir haben uns den Hinweisen, teilweise natürlich auch Fakten und Beweisen, die dort geliefert wurden, einfach verschlossen.
Ja gut, die konnten wir ja nicht nachprüfen. Also man muss halt immer zur Verteidigung sagen, man muss sich ja darauf verlassen, dass eine Prüfungsgesellschaft,
ja,
eine
das ist der Gang,
eine
KPMG, Skandal auch, ja.
Wenn doch am Ende die Zahlen des letzten Jahres so attestiert sind und das Wachstum so passt, dann kann ich, dann muss ich mich ja irgendwo, auf irgendeine Quelle muss ich mich verlassen. Wenn wir uns die Sachen an, also die fundamentalen Daten anschauen, müssen wir davon ausgehen, dass diese Daten so richtig sind.
Richtig.
Und wenn die halt in der Realität, auf welchen Gründen auch immer, nicht so der Fall sind, wie es bei Wirecard war, sind wir ja selber dran schuld. Aber ja, wir mussten uns natürlich auch darauf verlassen und das sah eben gut aus.
Ja, deswegen breit gestreut, nie bereut.
Genau, ich würde es nicht wieder tun, wenn doch solche Nachrichten zu häufig auftreten. Crank Leasing würde ich mir nicht, also ist ein Beispiel, da ist wahrscheinlich nichts dran und alles ist okay. Aber dennoch würde ich mich das jetzt nicht mehr so ins
Ziel legen. Und es gibt wie viele Aktien weltweit? Über 11.000.
Die Auswahl ist zu groß.
Die Auswahl ist zu groß und es gibt so viele Perlen, 10-Bagger, 20-Bagger, Multi-Bagger, die einfach nur noch darauf warten, von dir gehoben zu werden. Jetzt kommen wir aber zu was Schönen. Denn nämlich der Green Deal in Europa wurde mit Ursula von der Leyen verabschiedet.
Ja, Moment, ob das so schön war, würden jetzt wahrscheinlich viele auch sagen, so lala. Aber zumindest für einen guten Zweck. Nur
und es hat auch den Aktienkursen gut geholfen.
Das stimmt wiederum, ja.
Alle grünen Unternehmen sind hochgeschossen. Marcel, du hast ja auch, das merkt man ja immer, wenn du unseren Depot oder wenn ihr unseren Depotrückblick mitverfolgt, du tradest ja auch ganz gerne mal Positionen hin und her und du hast meines Empfindens nach dieses Jahr doch sehr viel grün hin und her getradet.
Ja, richtig, genau. Weil man natürlich nicht weiß, ob man hier irgendwo doch an einer Blase steckt, dass hier doch zu viel Geld plötzlich in die Aktien der Solarhersteller, dass wir einen gewissen Hype haben, der hier einfach auch mal wieder droht, einfach zusammenzufallen, um dann langfristig zu investieren. Das wäre die Idee. Deswegen habe ich da immer mal Gewinne mitgenommen, bin auch immer wieder mal rein. Es gibt auch noch ein paar Green Stocks, die durchaus etwas unterbewertet sind. Dazu kommen wir nochmal im nächsten Aktienrückblick-Podcast. Ja. Und
was hast du im Moment so Grünes im Depot?
Ja, bei mir sind es natürlich NextEra Energy, die einen großen Teil grün
ausmachen.
Aber die
sind ja Buy and Hold Forever, oder?
Genau, richtig. Das ist keine Trading-Position. Ja. Enphase hatte ich ja Gewinne mitgenommen. Solar Edge, Gewinne mitgenommen. Ja, stimmt, wäre ich drin geblieben, hätte ich jetzt noch deutlich höhere Gewinne. Gut, steckt man nicht drin, weiß man nicht vorher. Hinterher ist man halt immer schlauer. Ansonsten, ja, kleine Position Nail darf ich nie vergessen, ist ja auch was Grünes. Und ja, bei dir, Philipp?
Bei mir ist es Encavis. Tolles deutsches Unternehmen. Gibt es auch eine tolle Analyse bei uns auf der Webseite. Link dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Denner hier habe ich auch mit im Depot. Buy and hold forever. Aber bin immer noch ein bisschen im Minus. Aber ich plane auf jeden Fall, hier auch wieder einzusteigen. Ich finde ja den ganzen Trend Wasser super spannend. Hatten wir auch bei uns im Branchencheck. Auch da nochmal gern nachschauen. Also ich würde das Grüne nicht unterschätzen. Ich finde es auch toll, dass wir jetzt ETFs haben auf grüne Sachen. Aber auch hier ist wichtig, schau dir an, was ist damit drin. Also in grünen ETFs hast du auch öfter mal eine Total mit dabei. Vermutlich auch Shell, weil Shell ja sagt, wir werden grün und sparen uns grün und wollen der größte Energieversorger der Welt werden.
Der zweite Blick ist manchmal wichtiger. Ja, der Cleantech ist ja vielleicht auch ein Begriff. Und es gibt ja jetzt viele, viele Unternehmen, die dann doch recht gut steigen.
Klar, das auf jeden Fall. Aber ich finde es schön, wenn Europa es schaffen sollte, hier weltweit voranzugehen und auch weiterhin grün zu investieren. Und das Schöne, was ich immer finde, ist, dass jeder, der freies Kapital zur Verfügung hat, und wir beide sind ja der Meinung, selbst jeder hat, du kannst es heutzutage mit 10 Euro einen ETF-Sparplan starten. Und die hat man, oder?
Ja, jeder hat die. Also es kann mir auch keiner 10, erzählen, dass er in Deutschland nicht hat, wenn er nicht gerade auf der Straße lebt. Ansonsten hat das wirklich nahezu jeder mal 10 Euro im Monat.
Lieber 10 Euro investieren, als gar nicht zu investieren, oder?
Genau.
Das ist ja immer das, was viele ja immer sagen, ja, ich riech's dann nicht, weil sich das nicht lohnt. Aber da muss man auch was anderes machen. Und das, so habe ich ja auch meine Eltern bekommen mit dem ETF-Sparplan, dass ich einfach gesagt habe, hier komm, mach das mal. Du lebst ja auch noch länger, weil viele Leute, die jetzt sagen, Mensch, wir gehen ja bald in Rente, lohnt sich das noch? Also ich glaube, wenn man plant, länger als 10 Jahre noch zu leben, könnte man noch aktiv am Börsengeschehen teilnehmen,
sollte
oder?
Sollte man.
Mein Großvater mit über 80, der steigt immer noch ein. Der hat sich total gefreut. Der ist bei SAP eingestiegen, der hat BioNTech gekauft, Dermapharm. Da ist der voll mit dabei und das finde ich auch schön.
Ja, das ist vorbildlich. So sollte es ja auch sein.
Ja, nur leider, sein Broker nimmt immer noch Ordergebühren von 30 Euro, weil noch alles muss telefonisch.
Vielleicht solltest du unseren Link von Just Trade nochmal
schicken. Naja, das, ob ich ihn dazu noch überredet bekomme. Naja, ich weiß es nicht, aber Hauptsache er investiert natürlich.
Ist richtig, ja. Kommen wir weg von Europa.
Gehen wir über den Teich.
Ja, richtig. Da gab es noch ein großes Thema, natürlich die US-Wahlen. Da wussten wir ja schon im letzten, ja, in der Podcast-Folge Nummer 14, dass das ein großes Thema wird für den Aktienmarkt.
Und wir haben uns total verzockt, wir beide.
Ja, wieder mal.
Wieder mal. Ja.
Neben Wirecard haben wir uns auch.
Deswegen machen wir auch einen Aktien-Podcast und keine Glaskugel.
Gott sei Dank.
Ja, wir sind keine Wahrsager.
Gottes Willen. Nein, aber man sieht natürlich, wir hatten ja schon gedacht, dass Trump hier die Wiederwahl gewinnt.
Aber was ich doch sehr interessant fand, Marcel, wir haben unser Depot, wir haben ja auch nochmal Podcasts gemacht zu Biden und Trump-Stocks. Wir haben unser Depot aber nicht auf Trump umgestellt. Also wir haben weiter, weil wir auch sagen, kurzfristige Börsen haben kurze Beine.
Politische
Börsen haben kurze Beine, sagt man ja. Genau. Und da ist es ja einfach so, wir haben unseren Stiefel einfach weiter durchgezogen.
Ja,
klar. Wir sind jetzt nicht auf Öl und Waffen umgeswitcht, sondern haben gesagt, wir investieren weiter so. Und das finde ich ist auch immer noch ganz wichtig. Man muss sich einfach wohlfühlen. Wenn man sich wohlfühlt, so und so viel Geld in das und das Unternehmen zu investieren, dann sollte man nicht daran zweifeln. Und das war ein Learning von mir. Das habe ich Jahre, also ich habe wirklich 2-3 Jahre am Anfang gebraucht, immer hin und her. Und es hat wirklich meine Taschen leer gemacht. Ich bin jetzt erst nach ein paar Jahren auf diesem Weg, dass ich sage, mit dem ETF, mit Einzelinvestments, da fühle ich mich wohl. Und klar, bittere Pille, CrowdStrike, habe ich investiert, bin ich jetzt 250% im Plus und habe bei 100% meine Investition rausgezogen. Da darf man aber nicht hinterherweinen und sagen, Mensch, jetzt hast du dein Investment da rausgezogen. Dann muss
Mach
man sagen,
das nie wieder. Investment rausziehen.
Na, das nächste, was bei 100% stehen wird, ist Visa.
Schon wieder.
Ja. Mhm. Nee, das erste Mal dann bei 100. Ach so, also ich war aber fast bei 100. Da habe ich aber auch einen Teil rausgezogen, ja, eben, um Facebook deswegen zu kaufen.
Das stimmt. Naja, Philipp, ne? Manchmal.
Naja. Bei den nächsten jetzt.
Genau, aber wir haben die US-Wahl gesehen und am Ende wird Biden das Ganze, ja, wird dann im Januar im Haus sitzen, im Weißen Haus sitzen und ja, klar, die Green-Tech-Aktien werden also weiterhin laufen.
Es soll ja auch ein Green Deal in der USA geben.
Es soll ja nochmal ein Wirtschaftspaket kommen, mal sehen, das wird die Woche vielleicht sogar noch verkündet, das werden wir beim nächsten Podcast wieder mehr wissen. Und ja, es ist wichtig, dass man solche Nachrichten nicht unbedingt tradet. Also wenn man nicht Tages- oder Daytrader ist, hat man da gute Karten, einfach wirklich auf die lange Bank zu schieben. Mal zu sagen, komm, ich stelle mich einfach so breit auf. Wir hätten ja, wenn wir gesagt hätten, ja, Biden gewinnt, hätten wir ja die ganzen Tech-Stocks rausgeben müssen.
Wenn wir es gewusst hätten. Aber jetzt, was ist mit den Tech-Stocks passiert die letzten Wochen?
Sind trotzdem hochgegangen, Also es wäre Quatsch gewesen. Kein Aktionismus beim Aktienkauf und Verkauf. Außerdem haben wir natürlich angesprochen, es gab tolle IPOs dieses Jahr, ganz viele neue, 2019 war ja in Deutschland totale Börsenflaute, von nahezu null IPOs, ganz wenige waren 2019
Siemens da. Siemens Energy,
aber es 2019 waren keine da, 2020 ist dagegen richtig gut durch die Decke gegangen, wir hatten ganz viele, auch in Deutschland, unter anderem CureVac, unsere Hoffnung auf Impfstoff Teil 2, neben BioNTech haben wir mit CureVac einen Kandidaten, der wohl im
weißt du, in welcher Phase sie jetzt sind?
Phase 3.
Sind sie
in der Phase 3 und werden im Frühjahr wohl die Zulassung beantragen können. Also man schätzt so Richtung März etwa, Also da hätten wir dann wieder weitere Ressourcen zur Verfügung, um Corona zu bekämpfen.
Und hier drücken wir natürlich auch CureVac. Wir drücken jedem Unternehmen, das an einem Impfstoff
forscht, die Daumen. Jeder Impfstoff, der mehr da ist, ist ein Gewonner.
Johnson & Johnson, habe ich bei Cramer gehört, will jetzt auch nochmal, also die wollen auch jetzt bald rauskommen. Und die wollen ja auch nur noch eine Dosis und alles zum Selbstkostenpreis rausgeben. Jo. Bleiben wir gespannt.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist die CureVac-Aktie um plus 250% seit dem Börsengang gestiegen. Ist natürlich heftig, ne? Da gab es natürlich auch viel Vorschusslorbeeren, die das Unternehmen hier genießt von der Börse. Siemens Energy, wie du gerade angesprochen hast, ist ebenfalls an die Börse gegangen, wie erwartet. Ja. Auch wenn das IPO selber jetzt gar nicht so erfolgreich war. Man musste sogar den Ausgabepreis runtersetzen, weil die Nachfrage gering war. Aber seitdem hat sich die Aktie trotzdem ein bisschen besser entwickelt. Ja, nach der Abspaltung von der Siemens-Mutter ging es 15% nach oben. Also auch hier ist in Ordnung, kein Hype. Solide, muss man sagen. Und ist ja
15% ist ja total in Ordnung.
Ist ja auch ein DAX-Kandidat von der Größe.
Wenn der DAX jetzt auch auf 40 Werte erweitert wird.
Könnte es passieren, dass mir Sunrise, da Siemens Energy. Genau.
Snowflake ist auch gekommen. Mr. Warren Buffett höchstpersönlich und Salesforce haben investiert. Das hat natürlich sehr viele,
medialer Hype.
Ein medialer Hype.
Das hat man gehört und dann haben auch alle investiert.
Ja, aber selbst nach den Quartalszahlen jetzt, der Kurs kommt nicht runter.
Ja, weil sie halt das Wachstum bestätigen, das muss man halt sagen. Und hier kommen ja auch aufgrund dieser hohen Bewertung immer wieder neue rein, die sagen, jetzt, das sieht aus wie ein Schnäppchen, das ist die Chance, das nehme ich mit. Das sieht man bei Snowflake und seit dem IPO hat sich der Kurs nach wie vor mehr als verdoppelt. Ein weiterer Kandidat, den kennst du ja auch, Unity Software.
Ja, genau, Software, wo ich vorhin schon gesagt habe, bei meinem Arbeitgeber, Unity Software wurde auch oder hat diese mitentwickelt oder dank der Software von Unity Media, das finde ich ja auch mega. Dann gab es ja noch Palantir, das Unternehmen, wo keiner wusste, was sie wirklich machen und angeblich haben sie geholfen, Osama Bin Laden zu finden und jetzt geht dieses Unternehmen nur noch ab. Sie machen immer neue und neue Deals, sind aber auch bewertet astronomisch hoch, oder?
Ja, richtig. Vor allem, weil das IPO selber gar nicht so wahnsinnig durch die Decke ging, wie das jetzt bei Snowflake oder auch jetzt bei den kürzlichen war, sondern hier eigentlich relativ lange seitwärts lief. Bei 10 Euro oder 10 Dollar die Aktie ist ja eigentlich nichts passiert. Und dann plötzlich kam eine Initialzündung, gute Nachrichten, starke Quartalszahlen, unfassbares Wachstum. Und jetzt hat sich die Aktie nahezu verdreifacht, auch wenn es jetzt einen Rücksetzer gab. Aber trotzdem, wahnsinnig gut für diejenigen, die jetzt schon investiert sind. Kann man natürlich behalten, ne? Das Wachstum spricht ja für sich. Ja, und ganz jüngst natürlich zwei IPOs noch, die ganz groß waren. DoorDash und Airbnb, die jeweils richtig viel Geld liegen lassen haben zum Börsengang, weil die Aktien einfach durch die Decke gegangen sind am Tag des IPOs. Bei Airbnb haben wir noch gesagt, beim Future Starts Now 2020, bei der Podcast-Folge Nummer 14, dass wir sie warten, dass wir damit rechnen, dass wir mitten im Jahr, dass sie an die Börse kommen. Da mussten wir nicht, dass Corona jetzt natürlich so einschneidende Erlebnisse hat.
Sie wollten ja aber damals auch über ein Direct-Listing kommen.
Genau, richtig.
Sie das war ja eigentlich so ähnlich wie Spotify. Einfach an die Börse, der Markt macht den Preis und peng.
Genau, aber jetzt brauchten sie doch das Geld. Und deswegen hat man das normale IPO genommen, weil natürlich da mehr Gelder reinfließen. Und
aber wusstest du, dass wenn ein Unternehmen über ein Direct-Listing an die Börse kommen, sie tendenziell mehr Chance haben, Geld zu verdienen, weil es ist ja so, das wusste ich auch nicht, zum Beispiel jetzt Airbnb kam zu $65 an die Börse, oder?
Anfänglich, ja.
Genau. Und was passiert dann? Airbnb nimmt seine Aktien und verkauft diese an die Buchmacher, die damit, also die den Börsengang begleiten, zum Beispiel Goldman Sachs, Morgan Stanley. Und Morgan Stanley, Goldman Sachs und wie sie alle heißen, nehmen dann diese Aktien und verkaufen sie weiter an ihre Kunden, die das IPO gezeichnet haben. Und erst da bildet sich der Kurs. Also Airbnb hat jetzt nicht direkt profitiert von diesem Börsengang. Klar, sie konnten die Spanne erhöhen. Sie werden aber eigentlich erst im Nachhinein profitieren, wenn sie jetzt zum Beispiel Kapitalerhöhungen ausführen werden.
Genau, deswegen haben sie eben viel Geld liegen lassen, so auch wie bei DoorDash.
Richtig.
Und das ist auch der Grund, warum Roblox gesagt hat, wir verlegen unseren IPO auf 2021.
Genau. Weil dann nimmst du deine Aktien und schmeißt sie auf den Markt, siehst, der Preis steigt, ich schmeiß noch ein bisschen hinterher und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Hast aber natürlich das Risiko, du hast nicht diesen festen oder fixen Preis, wo du weißt, das ist das, was ich heute wirklich einnehme.
Weniger planbar. Und insofern ist das natürlich erstmal immer eine sichere Seite, wenn man das Geld gerade braucht. Airbnb hat es gebraucht oder wird es auch noch brauchen aufgrund der Pandemie. Und insofern, ja, klar, cool für die Aktionäre der ersten Stunde, wie auch immer bei Airbnb rein ist. Wir hatten gesagt, wir würden investieren und sind es bis jetzt nicht, einfach weil wir nicht reingekommen sind oder der Preis ist einfach viel zu hoch.
Hast du einen Preis, wo du aktuell sagst, da würdest du kaufen? Unter 100 Euro?
Das ist schwierig, ist wirklich schwierig. Ja, deutlich unter 100 Euro, definitiv. Eigentlich ja bei 60, 70, maximal 80, aber ich weiß nicht, ich warte auf den Rücksetzer.
Aber man kann ja auch noch warten. In einem halben Jahr läuft die Sperrfrist aus für Großaktionäre, für Altaktionäre oder auch für zum Beispiel Mitarbeiter. Und oft hat man es dann wirklich, dass nach einem halben Jahr die Volatilität nochmal zunimmt, weil dann zunächst anfangen, wieder Leute anfangen zu verkaufen, die diese Aktien einfach 6 Monate halten mussten. Und das könnte hier natürlich vielleicht auch eine Chance dann sein.
Zu sehen bei Beyond Meat. Dort ging es dann relativ schnell mal wieder runter und das auch ordentlich. Und deswegen kann man hier auch einen sehr, sehr angenehmen Einstieg finden, wenn man Glück hat.
Ja, wir waren jetzt in den USA und in Deutschland und Europa und haben nochmal die IPOs besprochen. Aber worüber wir natürlich auch sprechen müssen, ist die Freihandelszone, die auf der anderen Seite der Welt entstanden ist, die Regional Comprehensive Economic Partnership. Hier haben sich 15 Staaten in Asien zusammengeschlossen und die weltweit größte Freihandelszone der Welt gebildet.
Ja.
Und es ging an uns so ein bisschen spurlos vorbei. Da hat keiner gesagt, oh, jetzt brauchen wir das auch. Wir brauchen das mit Asien, Europa, USA.
Genau. Nee,
nix.
Das war so. Wer das Thema noch nicht angeschaut hat, wir haben einen Podcast dazu, auch vor wenigen Wochen erst geleistet und gerne nochmal reinhören. Und ja, du hast völlig recht. Es hat irgendwie hier, können wir so hinnehmen. Ne? Das war so unterm Radar. Eigentlich schade drum, vor allem, weil wir Anfang des Jahres noch gedacht haben, dass der Handelsstreit China und USA entweder weiter eskalieren, wie schon gesagt,
oder
vielleicht sogar wieder entspannen wird, gerade Trump vor der Wahl, dass er sagt, hier, ich bin der Dealmaker und jetzt haben wir es geschafft, dass wir hier China und USA wieder irgendwie reibungslos hinbekommen.
Trump gibt das nicht jetzt auch voll mit an Biden.
Ja.
Biden kann ja jetzt nicht einfach sagen, hier, ich ziehe mich zurück und wir machen jetzt was anderes.
Ja, aber welche Wendung, Philipp, hat sich das Ganze genommen? Hätten wir damit gerechnet? Wahrscheinlich nicht.
Nee.
Und jetzt sehen wir, dass Asien das Beste daraus gemacht hat aus dem Handelsstreit und hier das Ganze einfach umgedreht hat und selber eine riesen Freihandelszone setzt.
Überleg dir mal, dass auch noch Indien jetzt vielleicht bald mit dazukommt. Und dann hätten wir hier einen Markt, der, ich glaube, 3 Milliarden
Menschen.
Über
3 Milliarden Menschen. Also,
unglaublich. Aber es bietet natürlich auch Chancen. Zum Beispiel am japanischen Aktienmarkt. Warren Buffett ist auch sehr stark eingestiegen. Und ich war zweimal in Japan, ich war zweimal in Tokio und ich finde dieses Land faszinierend. Ich habe ja gebeten, sendet mir Unternehmen, die ich vielleicht kaufe für den nächsten Depotrückblick. Und ich habe hier ein japanisches Unternehmen vorgeschlagen bekommen, was auch im Bereich Wasser tätig ist. Welches das ist, verrate ich noch nicht. Aber sie sind auch auf der Strong-Buy-List, weil der japanische Aktienmarkt hat ja über die letzten 20 Jahre keine Gewinne abgeschmissen. Ja, man hat japanische Werte, große Werte, die auch bekannt sind. Softbank, NTT Docomo, aber dann war es das eigentlich auch schon wieder so ein bisschen. Aber Warren Buffett sieht hier große Chancen und Risiken. Toyota ist natürlich auch noch ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen.
Klassiker.
Aus Japan. Wir sehen hier auch viel Chancen. Und das kann man natürlich auch super mit einem ETF spielen oder mit einem breit angelegten Aktienportfolio. Könnte man jetzt überlegen, vielleicht wenn man darüber nachdenkt, dass vielleicht die Werte in der USA aktuell ein bisschen überhitzt sind, könnte man jetzt auch anfangen, in China einfach langfristig gesehen zuzukaufen, oder?
Hast du zugekauft?
Ich habe Alibaba gekauft.
Ja, gute Wahl.
Auch aber jetzt es wieder ging Kaufpunkt. Auch direkt wieder runter.
Naja gut, aber jetzt ist wieder Kaufpunkt. Das ist tatsächlich wieder ganz nah im kleinen Durchschnitt.
Du hast halt gesagt, auch JD.com.
Und JD.com ist auch sehr, sehr interessant. Natürlich muss man wissen, dass die Aktie nicht ganz so tief bewertet ist, aber auch wahnsinnige Aussichten hat. Ich glaube, JD.com hat hier gerade einen sehr, sehr attraktiven Kurs erreicht. Und auch Tencent scheint hier nicht lang zu dauern, bis auch hier wieder ein Ausbruch kommt.
Ja.
Ich glaube, die asiatischen, vor allem auch die chinesischen Aktien haben noch eine gute Chance, stark zu profitieren. Sie sind auch nicht so bewertet wie die Techies, wie du schon richtig gesagt hast, aus den USA.
Ja, und aber da ist natürlich auch immer dieses Risiko der Regulierung durch den Big Papa, durch China einfach mit drin. Sieht man ja auch gerade bei Alibaba, dass das IPO der Ant Group, das war's.
Genau, 2022 dann, voraussichtlich.
Wenn Sie dürfen. Was ist sonst noch bei uns so passiert auf unserem YouTube-Kanal? Wir möchten uns jetzt auch nochmal recht herzlich bei dir bedanken. Ihr habt uns abonniert, ihr habt uns geliked, ihr habt kommentiert, ihr habt uns auch sehr oft sehr viel Geld gespendet. Und auch hier vielen lieben Dank, weil man muss auch ganz klar sagen, wir arbeiten beide Vollzeit, sind beide auch viel unterwegs und wir lieben es, uns die Zeit zu nehmen, auch wenn ihr uns bei Facebook freut. Auch nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle an unsere beiden Lebenspartnerinnen, die auch oft
das alles mitmachen
dürfen und auch müssen. Aber vielen lieben Dank an dich, an unsere tolle Community, für alle, die auch unseren Podcast bei iTunes bewerten, die ihren Freunden, Familien und Bekannten davon erzählen.
Und für das konstruktive Feedback.
Also richtig.
Sprich, wenn mal irgendwas zu kritisieren ist, dann kommt das häufig oder fast ausnahmslos konstruktiv mit
und
wirklich
wir
echter Begründung.
Um.
Und das nehmen wir natürlich dann auch gerne hin, weil
richtig.
Wenn einer mit der Axt kommt und das Haus, den Baum umnietet, ist es natürlich nicht für uns relevant. Aber wenn einer kommt und sagt, hier, das könnte man so und so machen oder das habt ihr falsch gemacht oder falsche Information,
richtig.
Sind wir immer offen für genau
also,
dieses Feedback.
Vielen lieben Dank. Marcel, wie geht's denn jetzt noch weiter nächste Woche mit unserem Podcast? Zur Weihnachtszeit werden wir auch euch natürlich wie jede Woche ein bisschen unterstützen. Vielleicht auf der langen, in der langen Autofahrt wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht geben zur Familie.
Nein.
Ein besinnliches Tee trinken, Kaffee trinken.
Zoom-Meeting.
Oder beim Joggen ein Zoom-Meeting mit der Familie.
Nein, also was machen wir nächste Woche? Wir haben natürlich in unserem Weihnachtspodcast wieder unsere Weihnachtspullis dabei, für alle, die uns nur hören und nicht sehen. Wir haben hier ganz hübsche Klamotten, natürlich Weihnachtsdeko.
Ja.
Und dann werde ich mir natürlich da auf eure Fragen eingehen. Also wenn ihr zum Markt, zu Aktien, zu uns, zu MVI irgendwelche Fragen habt, dann lasst sie los. Wir möchten sie gern einmal umrunden nächste Woche.
Auch wenn ihr Fragen zum Investieren habt,
genau.
ETFs, High Growth Investing, Marcel, wie er das mit der Chartanalyse immer macht und so weiter und so fort. Wirklich schießt die Fragen ab.
Genau, wir werden sie umrunden und dann natürlich beantworten.
Wir werden versuchen, alle Fragen zu beantworten.
Und darauf freue ich mich am meisten. Wir haben natürlich noch den, von unserem Podcast, The Future Starts Now. Das haben wir heute noch nicht erwähnt, die 5 Aktien jeweils mitgebracht gehabt, wo wir sagen, dass 2020 das Erfolgsjahr wird für diese genannten 5 Aktien oder insgesamt 10 Aktien.
Es lief
insgesamt,
gut
wenn wir zusammen einen Fonds gemacht hätten, wären wir doch recht positiv rausgekommen.
Und hätten den Markt geschlagen.
Aber wir schauen mal, welche Unternehmen das waren und wie sie sich entwickelt haben.
Ja, wenn du das aber nicht mehr verpassen oder nicht mehr darauf warten kannst, was diese 10 Aktien waren, findest du den Link auch zu unserem Wikifolio natürlich in den Shownotes. Jetzt möchten wir dich, wie gesagt, nochmal bitten, schreib uns info@modernvalueinvesting.de deine Fragen an uns. Schreib uns bei Facebook, schreib uns bei Instagram, schreib uns auch natürlich gerne in die Kommentare bei YouTube. Und wir werden versuchen, so viele wie möglich, also alle eure Fragen nächste Woche zu beantworten. Und Marcel.
Ja.
Ja, vielleicht sehen wir uns nächste Woche auch bei dir schon in der neuen Wohnung wieder.
Ja, das kann durchaus sein.
Wir haben ja jetzt hier mein provisorisches Podcast-Studio, bis wir dann im Haus sind. Oder also ich im Haus bin.
Ziehen wir zusammen?
Nein,
noch
nicht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir einen Deckel drauf.
Ja, der große Jahresrückblick ist vorbei. Ja, 2020. Ja.
Schreibt uns aber auch gerne natürlich in die Kommentare, wie war es denn für euch das Jahr 2020?
Ja, das würde mich interessieren. Ja, habt ihr mehr Positives, mehr Negatives? War es ein durchwachsenes, schlechtes Jahr oder vielleicht sogar ein richtig gutes Jahr? Schauen wir mal. Macht den Deckel drauf.
Jetzt machen wir den Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, bleib bitte dabei bei Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.